Ihr Lieben, seid herzlich willkommen zum Islamic Media Club, unserem Podcast für euch über die wirklich interessanten muslimischen Themen. Auf die Ohren! Ich begrüße heute ganz recht herzlich den Nadir Polat. Grüß dich!
Hallo!
Der Nadir, der ist ein ganz, ganz interessanter Mensch, Persönlichkeit da in der Schweiz, weil du einen ganz coolen Job hast, wo nicht jeder hat. Magst du uns ein bisschen erzählen, warum du so interessant bist in meinen Augen, gerade jetzt, wo ich das Modul belegt habe in der Uni?
Ja, wahrscheinlich aus diesem Grund, weil ich viel mit Bauen zu tun habe, mit Architektur zu tun habe. Ich arbeite in einem Architektur- und Generalunternehmen. Ich leite da die Abteilung, wo auch andere Architekten arbeiten. Da geht es allerdings vor allem um den Wohnbau von Häusern, kleineren Objekten. Ja, das muss der Grund sein.
Und was waren so deine krassesten Projekte?
Ja, also bevor ich meinen jetzigen Job bekommen habe, hatte ich eigene Firma. Da habe ich diverse Projekte gemacht oder anders gesagt auch an diversen Projekten mitgearbeitet, zusammen mit anderen Planern, mit anderen Beteiligten. Und wo ich besonders stolz bin drauf, ist, ich habe zum Beispiel am Moschee-Projekt in Grenchen tatkräftig mitgewirkt. Noch in den früheren Jahren habe ich an verschiedenen interessanten Projekten in meinem Heimatland gearbeitet, in Ankara. Zum Beispiel ein Fußballstadion. Ja.
Cool. Also Ankaraspor oder was?
Nein, das war so ein kleines Stadion.
Nicht schlecht, Herr Specht. Aber eben, du hast es schon erwähnt, du hast auch schon Moschee gebaut und deswegen bist du heute hier. Mhm. Und wahnsinnig schönes Thema, weil wenn man erstmal visuell dann arbeitet und sich all diese Moscheebauten anschaut, da gibt es eine super, super Seite, die tue ich euch rein. Da könnt ihr in der Podcast-Beschreibung, da könnt ihr selber nachgucken. Da könnt ihr zum Beispiel bei dieser Homepage auch 3D in alle Moscheen dieser Welt rein. Das ist mega cool. Aber mich erfüllt gerade das Modul, das Thema so, weil alles so schön ist. Warum sind Moscheen so schön?
Höchstwahrscheinlich, weil sie mit viel Liebe gemacht wurden.
Ja, Liebe zum Detail auch, oder? Also
ja, die islamische Kunst und die islamische Architektur ist an sich etwas sehr Schönes. Dass, all diese Kalligrafien, diese orientalischen Ornamente, der ganze Schmuck, das macht das Ganze, das macht die Moschee schöner. Und die islamische Kunst besteht ja aus abstrakter Kunst, also da werden keine Menschen dargestellt, sondern es sind wirklich Figuren. Ja, das ist so wie ein bisschen verpönt. Ob das im Koran eine Verankerung hat, das weiß ich nicht, da muss man die Religionswissenschaftler fragen. Aber es gibt zum Beispiel kein Gemälde oder kein Bild vom Propheten Mohammed. Das ist wie ein bisschen verpönt, also man macht keine Bilder von Propheten.
Du sagst verpönt, ich ergänze und sage, es ist wirklich nicht erlaubt. Also es gibt ein Bildverbot. Ich habe mir Gedanken gemacht, zum Beispiel, weil du Mohammed angesprochen hast, warum du so wenig Informationen auch über diesen Typen hast, wie der ausgesehen hat, weißt du? Du hast von vielen Beschreibungen, zum Beispiel Ali, da gibt es mega viel Beschreibungen, oder? Seine schwarzen, festen Augenbrauen, sein markantes Gesicht, seine Größe, wobei er war gar nicht so groß, aber er hat irgendwie durch seine Macht und seine Militärverantwortung auch, hat er anscheinend so eine Größe auch ausgestrahlt, sehr selbstbewusster Mann, der wird auch mehr abgebildet als andere, sage ich mal, oder? Mhm. Gerade Ali. Aber ich habe mir dann gedacht, hey, ich glaube, es gibt so wenig Informationen vom Propheten himself, damit man eben gar nicht auf die Idee kommt, ihn abzubilden. Weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, deswegen werden wir auch so aggro, wenn eben verschiedene unseren Propheten halt abbilden. Weil wir halt sagen, hey, wir machen es doch auch nicht, wir respektieren unser eigenes Bildverbot, warum macht denn ihr das, oder? Und für mich als Europäerin mega schwierig, weil ich bin auch für Meinungsfreiheit, für Medienfreiheit, für alles free und dann denke ich mir, aber das nö.
Ja, das geht für uns Muslime definitiv zu weit. Also das hat mit Meinungsfreiheit jetzt für uns oder für unser Empfinden einfach nichts mehr zu tun. Da geht es nicht um irgendjemanden, da geht es um einen Prophet von einer Religionsgemeinschaft, die in der ganzen Welt so plus minus eine Milliarde Anhänger hat. Also das ist nicht irgendjemand, das ist unser Prophet Mohammed. Und den sollte man in den Karikaturen wirklich nicht thematisieren.
Das ist ja wirklich dann auch mit unseren Gefühlen spielen, oder? Es ist dann wie zweierlei verletzt, unsere Gefühle. Einerseits, weil man ihn überhaupt abbildet, ja, und dann aber auch noch höchst, ja, negativ oder in irgendeiner terroristischen Abbildung. Ja, ich kann es verstehen, dass, ja, da viele auch traurig sind dann, ne?
Ja, also es gibt scheinbar Menschen, die die Fähigkeit benutzen, irgendwelche Botschaften zu senden via Karikaturen, die bei den Menschen ankommen. Also ich würde es sehr begrüßen, wenn diese Menschen diese Fähigkeit mehr für den Frieden einsetzen, ja, würden als für die Spannung. Also sie haben ja scheinbar diese Fähigkeiten, also sie können etwas bewegen. Also die sollen das bitte wirklich für den Frieden einsetzen und nicht um Spannung zu erzeugen.
Ja, voll.
Das ist voll daneben.
Mega schön gesagt. Kommen wir zurück zum Thema. Moscheen sind das Thema. Erzähl weiter. Du hast auch schon selber eine Moschee gebaut, dem Fall. Oder hast tatkräftig mitgewirkt, um es mit deinen Worten zu sagen. War das einfach? Wie war das? Ich kann mir vorstellen, also ich bin ja in die Schweiz gekommen, wie das Minarettverbot gerade so eingeführt wurde. Und meine Familie so, echt, willst du das wirklich? Heute kann ich sagen, hey, wenigstens werden wir in der Schweiz nicht umgebracht. Hashtag NSU-Morde. Aber eben, es ist damals schon tricky Thema gewesen und ich denke mir, wie hast du das damals dann gemacht? Also war der Bau in dieser Zeit oder davor oder danach und hast du Schwierigkeiten auch gehabt? Ja, hast du eine Minarette gebaut?
Sagen wir so, ich bin ins Boot geholt worden, weil es Schwierigkeiten gab. Um diesen Schwierigkeiten ein bisschen entgegenzuwirken oder die Gemeinschaft zu unterstützen, um diese Schwierigkeiten zu lösen. Also das Projekt war bereits vorhanden, es war auch eine Bewilligung vorhanden, aber diese Bewilligung wurde erteilt mit eigentlich erschwerten Bedingungen. Bedingungen, was man normalerweise nicht macht bei Bauprojekten.
Was meinst du damit? Also die, ja, sind doch immer blöd.
Nein, da geht es zum Beispiel um Punkte, die mit den baureglementarischen Angelegenheiten nichts zu tun hat.
Was meinst du damit genau?
Ja, zum Beispiel, man hat verlangt, dass das volle Geld von die volle Bausumme einfach schon bereits vor dem Beginn einfach bereitgestellt wird, auf eine Bank deponiert wird oder von einer Bank ein Zahlungsversprechen ausgelöst wird, so in Form von Bankgarantien. Und schon das ist ja ziemlich schwierig und bei anderen Projekten wird das eigentlich auch nicht verlangt.
Wie viel ist bei anderen Projekten? Also die ganze 100% musste wie gewährleistet werden, bevor man einen Spatenstich gemacht hat, oder was?
Ja, das ist genauso. Wow. Ja. Man musste 100%, also man musste 100% die Verfügbarkeit dieses Betrages vorweisen können. Und erst dann hat man eine von anderen Bewilligungen mal erfüllt. Das war eine Bedingung, es gab noch andere.
Aber was ist denn gängig? Also wenn du sagst, hey, bei anderen Gebäuden, nehmen wir mal ein Gemeinschaftszentrum, oder? Hat ja auch einen gemeinnützigen Zweck. Eine Turnhalle hat auch einen gemeinnützigen Zweck. Aber alles, was gemeinnützig ist, was ist denn da gängig? Welche Summe XY musst du denn mitbringen? 20%, das weiß ich jetzt vom Hausbau, aber
ja.
Wie ist das bei gemeinnützigen Gebäuden? Was muss man normalerweise?
Also da gibt es kein geschriebenes Gesetz, aber es gibt die sogenannten FINMA-Richtlinien. FINMA ist die Organisation, die ein bisschen die Finanzangelegenheiten in der Schweiz einfach verwaltet. Also es ist so wie die Dachorganisation von den Banken und von Finanzinstituten und so weiter. Ja, es ist so, im Wohnbau ist üblich 20%. Die Idee dahinter ist, der Wohnungsbau ist mit weniger Risiken behaftet, deshalb reichen 20% Eigenmittel.
Und das ist schon schwer, Mann. Das ist echt schwer. Ich meine, du findest ja hier, also Zürich City, vergiss es, aber umliegenden Käfer kannst du ja wirklich mal was für eine Million bekommen, wo cool ist.
Ja, ja.
Aber eine Million, also weißt du, ich bin aus Deutschland, bei uns ist eine Million, kriegst du schon irgendwie ein 8-Zimmer-Haus irgendwo in Nürnberg oder so, aber wirklich in der Stadt dann. Aber wir reden jetzt von Wohnungen, ne? In der Schweiz ist es so teuer. Und dann, wenn du sagst, eine Million, das ist 200.000 Schweizer Franken, musst du quasi mitbringen. Das ist mega viel da schon, ne?
Ja, das ist so, das ist nicht wenig Geld, ja. Aber doch werden viele Häuser gebaut, scheinbar ist das Geld vorhanden.
Ich bin ja gespannt, wann der Baucrash oder der Immobiliencrash zu uns kommt. Mein Vater, der schüttelt ja immer mit dem Kopf, wenn der hört, welche Immobilienpreise wir haben, oder? Der sagt immer, ihr spinnt doch, ihr Schweizer, also das kann doch nicht sein. Also das muss doch irgendwann günstiger werden, oder?
Ja, also die FINMA hat natürlich schon so strenge Richtlinien erhoben, um so, einem solchen Crash vorzubeugen. Zum Beispiel, wenn man einen Finanzierungsantrag macht bei der Bank, dann wird das irgendwie bewilligt. Aber um diese Finanzierung zu bewilligen von der Bankseite her, rechnen diese zum Beispiel mit einem theoretischen Zinssatz von 4,5-5%, je nach Bank. Mhm. Obwohl heute die reellen Zinssätze ungefähr bei 1% liegen. Aber die Banken rechnen mit 4,5-5% und schaut mit diesem Zinssatz, ob die Tragbarkeit gegeben ist. Somit haben sie so eine zusätzliche Reserve so für die nächsten 10, 20, 30 Jahre oder wie auch immer.
Ist ja ein Lebensprojekt, das Haus dann abzuzahlen.
Ja. Aber ich möchte hier noch erwähnt haben, also als ich in der Berufslehre war, vor fast 100 Jahren.
Jetzt hör aber auf.
Da waren die Hypozinsen bei 7,25%.
Deutschland ist auch nur unter 1% im Moment. Also die Mama sagt immer, Haus bauen im Moment. Also es ist mega cool, oder? Also für junge Pärchen und so finde ich schön. Also haben sich wahrscheinlich einige einen Traum jetzt vom Eigenheim erfüllt, wo lange gewartet haben auch, oder? Dass das runtergeht.
Ja, das ist sicher so, ja. Ja, eben, also die 20%, das sind so ein bisschen Richtlinien. Klar, wenn alles andere auch stimmt, da gibt es noch andere Parameter, die mitstimmen müssten. Und dann gelten diese 20% im Wohnungsbau. Jetzt, da geht es aber nicht um Wohnungsbau, sondern um ein anderes Gebäude, also um eine Moschee. Der Wunschtraum wäre gewesen, dass man überhaupt Termine bekommen hätte bei den Banken. Die Banken haben, oder die allermeisten Banken haben keine Termine gegeben und haben das Dossier kategorisch abgelehnt, als sie erfahren haben, dass es um eine Moschee geht. Die Begründung war, dass sie wie quasi religiös neutral bleiben müssen, dass sie auch keine Kirche finanzieren würden zum Beispiel.
Und wie wurden die Kirchen, alle wo jetzt stehen, finanziert bisher? Und neue, wie werden die finanziert?
Ja Gott, die neuen Kirchen, das sind die Kirchgemeinden, die das finanzieren. Wenn es eine Landeskirche ist, also eine reformierte christkatholische oder römisch-katholische Kirche, dann gibt es Steuereinnahmen und die freien Kirchen haben Spenden wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie die das finanzieren. Aber jedenfalls, also es war sehr, sehr, sehr schwierig, einen Finanzierungspartner zu finden. Aber man hat dann doch jemanden gefunden, eine Bank gefunden. Auch eine größere Bank eigentlich, die ich jetzt aber lieber nicht erwähnen möchte.
Aber keine islamische Bank, das schadet.
Nein, sogar eine Kantonalbank, so viel darf ich noch verraten.
Cool, echt? Das wusste ich gar nicht. Also staatliche, krass.
Ja, eine Kantonalbank, ja. Mhm. Die ist so ein bisschen halbstaatlich. Vorher hat noch eine andere Bank auch so das angeschaut, hat so eine provisorische Zusage gemacht für circa 30-4%, dass sie 30-40% finanzieren würden und den Rest hätte die Gemeinschaft selber bringen müssen. Das war nicht möglich, also das war echt zu viel. Und dann die Bank, wo man dann die Finanzierung gemacht hatte, da konnte man mit 50% Finanzierung, oder anders gesagt, also im Fachjargon, mit 50% Belehnung das Projekt finanzieren lassen. Und das hat dann geklappt. Und das ist jetzt schon einige Jahre her. Aber wie damals schon prophezeit wurde vom Vorstand der Gemeinschaft, also diese Schulden sind bereits heute schon zum großen Teil schon bereits abgebaut mit Spenden, die dann reingeflossen sind. Das ist ein bisschen psychisch, also die Mitglieder der Gemeinschaft, die sind eigentlich spendenwillig, spendenfreundlich, aber sie wollen zuerst konkrete Schritte sehen, also einen Spatenstich sehen.
Weil die Bank sagt es wiederum andersrum. Die Bank sagt, bevor es irgendeinen Spatenstich gibt, oder wollen wir so und so viel Prozent sehen, oder?
Genau, das war eben so ein bisschen der Knackpunkt und den konnten wir dann lösen mit diversen Gesprächen und dann mit einer anderen. Eine Bank dann.
Wie oft hast du damals gedacht, ach du Schreck, wo bin ich denn da gelandet? Wieso nehme ich dieses Projekt an? Oh mein Gott, wie oft hast du das Gefühl gehabt?
Ja, ich lebe schon seit langer Zeit in der Schweiz. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Ich habe gewusst, dass es nicht einfach sein wird. Gut, dass es so schwierig sein wird, da war selbst ich ein bisschen überrascht.
Du hast ja gesagt, es gab noch mehr Bedingungen. Das Geld war nur das eine. Was waren noch Bedingungen, wo du sagst, ich als Architekt muss schon sagen, das waren jetzt schon Hardcore-Auflagen?
Ja, eigentlich sind das reiche Auflagen, die vor allem mit dem Baurecht nichts zu tun hatten. Oder? Zum Beispiel, Man hat vorgeschrieben, dass man einen externen Bautreuhänder engagiert, was zusätzliche Kosten verursacht hat, die nirgends budgetiert waren. Ja, die wollten einfach, dass das Ganze, also die Idee ist ja nicht ganz so schlecht eigentlich. Man wollte verhindern, dass das ganze Moscheebauprojekt so wie unprofessionell betreut wird, unprofessionell bearbeitet wird. Man wollte externe Spezialisten, die das Ganze ein bisschen überwachen, begleiten. Das ist nicht mal ein Problem, dass man diese Leute finden musste. Das Problem ist vielmehr, sobald man solche Institutionen angefragt hat und sobald die gehört haben, es geht um einen Moscheebau, haben sie einfach abgelehnt, kategorisch abgelehnt.
Warum? Die verdienen noch Geld. Weißt du, ich denke mir die ganze Zeit, keiner macht was umsonst, oder? Keiner sagt, komm, ja, umsonst, gratis, geschaffen. Nein, es ist doch, wir sind doch im Kapitalismus, wir sind doch alle Kapitalisten, wir wollen doch immer Geld verdienen, Money, Money. Und warum wollen sie da kein Geld verdienen? Also weißt, geh mal von dem Religiösen weg, das geht ja auch um Geld verdienen.
Ja, was in den Köpfen von diesen Menschen vorgeht, kann ich jetzt nicht abschließend beantworten. Also ich habe schon ein paar Vermutungen. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass gewisse Leute Angst haben, dass sie da irgendwie in ein schlechtes Licht kommen, weil sie an einem Moscheeprojekt mitgewirkt haben oder wie auch immer. Also das muss man hier erwähnt haben. Sehr vielen Menschen ist das noch nicht bewusst, aber das ist ein schleichendes Problem. Die Islamophobie ist da und zwar, die ist weit, weit verbreitet. Die ist da.
Ja, du musst mir nicht sagen, wir haben letzte Woche erst Abstimmungsergebnis mit der Burka-Initiative gehabt wegen 20 Frauen in der Schweiz. Ja. Und die haben, das verletzt sich am meisten, die nehmen aus dem Feminismus heraus Argumente gegen Frauen, weiß ich mal.
Ja, das ist ein Widerspruch in sich. Man muss auch vielleicht erwähnt haben, Islamophobie ist nicht weniger schlimm als Antisemitismus. Das ist genauso schlimm. Ja. Das muss man auch erwähnt haben. Das ist, also liebe Schweizerinnen, liebe Schweizer, das ist schlimm. Überdenkt das. Ich kann das nur als Botschaft mitgeben.
Vor allem eben, also es ist ja, wir reden über Gotteshaus, oder? Vielleicht reden wir mal kurz drüber. Du hast nämlich letztes Mal beim Vorgespräch schon was sehr Interessantes gesagt. Du hast gesagt, nein, also wir Muslime verstehen Moschee als ein Gebäude, wo man halt hingehen kann, wenn man will, um Gott näher zu sein. Also für uns ist es einfach ein Gebäude. Es ist ein Gebäude für Treffen. Es ist ein Gebäude, früher war ja das anders. Früher war wie Kirchen, oder, hatten Moscheen auch einen Verwaltungszweck. Man hat sich dort getroffen, um Verträge abzuschließen. Man hat dort politische Themen angeschaut. Man hat dort alles Mögliche eigentlich auch abgemacht und so weiter und so fort. Es war wirklich ein Ort des Treffens. Und bis heute würde ich jetzt behaupten, vor allem wenn ich von mir ausgehe, ich gehe auch nicht öfter als ein, zwei Mal in die Moschee pro Jahr, warum auch, oder? Ich habe doch alles hier so ungefähr. Aber für uns ist es einfach ein Gebäude, oder? Mhm. Bei den Christen ist das eben anders. Du hast nämlich letztes Mal was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, eine Kirche ist immer auch eine Institution.
Ja, das
ist so. Was bedeutet das?
Ja, das heißt, es gibt eine Kirchgemeinde. Diese Kirchgemeinde hat gemeindetechnische Institutionen. Ich kenne diese Gemeinde auch nicht so gut. Da gibt es Wahlen, da gibt es verschiedene Ämter, Gemeindepräsident, da werden Leute eingetragen, eigentlich seit Jahrhunderten, kann man sagen. Das ist alles institutionell organisiert. Und die Moscheen sind einfach Gebäude. Das ist genauso. Das ist ein Gebäude, wo man sich trifft, wo man zusammen einfach auch nur Tee trinken kann, wo man zusammen beten kann oder auch nicht beten kann. Oder wenn Sie an einem heißen Tag in Istanbul in der Stadt rumlaufen und so ein bisschen eine Abkühlung brauchen, dann gehen Sie in der nächstgelegene Moschee, da ist es in der Regel kühl drin, da können Sie auch ein bisschen in einer Ecke ein bisschen liegen und sich ausruhen, da sagt niemand etwas. Aber die Moschee ist keine Institution.
Also bis heute nicht, muss man dazu sagen, auch nicht in islamischen Ländern, oder? Wir kommen vom Thema ab, wir kommen wieder zurück. Du hast noch von Grenchen erzählt, also eben welche Herausforderungen du dann auch als Architekt gehabt hast vor diesem Bauwerk und von diesem Vorhaben. Was noch? Also wir haben jetzt das Finanzielle, dann haben wir diese Auflage mit, wie hast du es genannt?
Bewilligung mit Auflagen.
Bewilligung mit Auflagen, so heißt es Fachkraut, oder welche? Was noch? Was war noch schwierig?
Die kurze Zeit, die wir noch zur Verfügung hatten, weil ich bin nicht von Anfang an dabei gewesen. Ich bin da ein bisschen später mit aufs Boot genommen worden. Also sage und schreibe, wir haben wirklich den Spatenstich wirklich am letzten Tag geschafft.
Scheiße, echt?
Oh mein wirklich, Gott. Also fast auf die letzte Minute haben wir den Spatenstich geschafft. Krass. Also wir konnten wirklich das Schreiben mit der quasi Baufreigabe von der Gemeinde persönlich abholen auf der Gemeinde. Dann haben wir mal zuerst gejubelt und uns in Tränen gekommen vor Freude. Und dann sind wir sofort, ja. haben wir sofort am nächsten Tag Spatenstich organisiert. Und es waren ein paar hundert Leute da, so, obwohl es so kurz war. Das war ein Fest. Ja. Das ist eine albanische Gemeinschaft. Ja.
Und geht es eigentlich, also ganz herausgerissen von dem Thema, aber kann man mit Freiwilligen was bauen? Also ich denke mir die ganze Zeit, die sind noch nicht kompetent genug, die haben doch gar keine Maurerausbildung und so. Bin ich da zu naiv? Kann man das machen?
Ja, also wir sprechen von Albanern.
Also, die lernen schneller, oder wie meinst du?
Ja, erstens mal, sie sind sehr fleißig, sie lernen wirklich sehr schnell, sehr intelligente Menschen. Und noch dazu, also in der Schweiz findest du voll kaum irgendeine Baustelle ohne Albaner.
Ja,
also
das stimmt. Irgendwer hat dann immer noch das Wissen und die Ahnung. Ja, das stimmt.
Nein, ja, also das waren gute, sehr gute Handwerker, die gearbeitet haben. Sehr, sehr gute Handwerker. Und da wurden Tausende von Gratisstunden geleistet. Tausende.
Du weißt, ich habe ja auch noch den Traum von eigenen Moscheebau mit Mätresse, mit Feministic Center, mit allem drum und dran. Ich brauche nach wie vor 105 Millionen, falls sich jemand angesprochen fühlt. Vielen Dank. Unsere Kontonummer ist auf der Homepage. genau. Und du hast mir ja letztes Mal schon was aufgezeichnet, was ich süß fand, wo man wirklich machen kann, oder? Wo Möglichkeiten und Grenzen sind. Weil eben, wir müssen jetzt auf das Thema Minarette kommen. Ich habe nämlich hier noch eine Frage zum Minarett. Weil meine Moschee darf ja dann auch keine Minarette haben. Ne? Also das ist ja dann absolut verboten. Aber wir haben jetzt in der Uni mal Minaretten verschiedene angeschaut. Es sind 10 verschiedene, wo der Dozent rausgesucht hat. Und er hat gesagt, es gibt noch mehr. Ja, was ist denn von diesen Bildern jetzt, also was ist denn jetzt verboten von dem? Also vielleicht, die Zuhörer sehen es ja nicht und deswegen haben sie jetzt wie nicht ganz so viel davon, aber wir können ja vielleicht mal sagen, es gibt zum Beispiel eine chinesische Art und Weise vom Bau, das schaut für mich mehr aus wie ein China Restaurant, oder? Es hat für mich gar keinen Minarettencharakter, ist aber als Minarette bezeichnet. Dann haben wir hier das Dreiecksförmige, diese, ja, wie kann man das sagen? Fast schon ausschaut wie eine Kirche ein bisschen, muss ich fast sagen. Ne?
Ja, etwas, ja.
Und dann haben wir noch eine, wo wirklich ausschaut wie in London, oder? Das Gebäude Big Ben, das genau. ist aber auch eine Minarette. Dann die bekannte Stiftminarette oder Stiftbau. Also es gibt ja so viel Verschiedenes. Was ist denn davon alles verboten? Was ja. sagt Artikel 72 ist verboten? Sag's mir, was ist davon? Ich muss es wissen, weißt du, ich muss ja dann auch, du wirst ja mein Architekt dann sein und wir müssen uns ja dann einig werden, was ich davon machen darf und was nicht.
Ja, ich lache so, weil wann ist ein Turm ein Minarett und wann ist der Turm kein Minarett? Also gibt es da irgendwelche Erklärungen, was ein Minarett sein soll?
Nein, ich weiß nicht, sag du es mir, nenn es einfach anders oder was?
Ja, die gibt es ja nicht, das ist das Problem. Man hat etwas verboten, also, aber in Wirklichkeit, das Verbotene, wie das aussieht, das weiß niemand. Also,
ach so.
Da gibt es keine.
Ach, man hat nicht diese Bilder, wie ich dir jetzt vorgenommen und hat gesagt, das ist verboten, weil es gibt zu viele verschiedene Bauwerke. Also die müssen doch das wie eingrenzen, was jetzt genau verboten ist, oder?
Ja, eben, das ist das Thema. Also ich frage mich, vielleicht kann man froh sein, dass die muslimischen Gemeinschaften einfach von Grund auf keine Spannung erzeugen möchten. Aber wenn jetzt eine Gemeinschaft käme und sage, ich mache jetzt einen Turm, ich nenne es einfach anders, nicht Minarett. Ich nenne das, ich sage jetzt mal Märchenturm oder sowas und kein Minarett. Ja, wäre es dann erlaubt? Also,
weiß ich nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich habe das Gefühl, man kann doch keinen Märchenturm verbieten. Das geht doch nicht.
Das stimmt. Das wär Schlag ins Gesicht der Schweizer Geschichte, wo mit Brüder Grimm aufgewachsen ist, oder?
Oder ich mache es noch provokativer. Ich baue eine Moschee und gerade nebenan baue ich einen Kirchenturm. Ich bin das Kirchenturm mit Uhr, mit einer Uhr. Wie will man das verbieten?
Ich weiß nicht, aber ja. Das wäre schon witzig. Das sind Glockentürme. Ja.
Ich habe, also...
Aber die Leuten dann fünfmal, wenn Gebetszeit ist, weiß ich.
Ja, zum Beispiel.
Oh.
Also du merkst, man kann wirklich Witze darüber machen, aber es ist schon ein bisschen ein Witz.
Also man kann das wirklich, du tust dich jetzt da nicht eindeutig auf etwas beschränken, weil du kannst es nicht, oder? Du sagst mir, von diesen 10 Minaretten-Baukunsten kann man nicht eindeutig sagen, die oder die oder die ist verboten, sondern theoretisch einfach der Begriff ist verboten.
Ja, das ist so. Weißt du, die Architektur der Minarette, das ist ein bisschen, das ist traditionell unterschiedlich. In der osmanischen Zeit hat man eben die filigranen Bleistiftförmigen Minaretten entwickelt. Die sind sehr filigran, sehr elegant. Wenn man in Nordafrika sich aufhält, dort findet man so ein bisschen massivere Minaretten mit einem quadratischen Querschnitt. Wir haben jetzt 2 solche Abstimmungen gehabt, ich glaube 2010, ja. 10. Und vor einigen Tagen hat man Niqab verboten, genau, ja. Also vielleicht muss man hier erwähnt haben, also in der ganzen Schweiz gibt es 3 Minaretten, ne? Also nicht mehr, es sind nur 3. Bei der Moschee in Genf, dann gibt es noch eine Minarette in Zürich. Von der Ahmadiyya-Moschee. Also ein Minarettchen. Also das ist nicht ein Minarettchen. Und dann eigentlich für mich als Architekt, die leider von unseren Landsleuten, ich sage jetzt mal, die am wenigsten schöne Minarette ist das in Wangen bei Olten, wo auch landesweit zu Spannung geführt hat. Man hätte lieber darauf verzichtet. Und ja, das ist alles. Also das sind wirklich 3 Türmchen, wovon wir reden.
Ich denke, das ist wie bei der Burka-Initiative. Es geht gar nicht um die Minarette, es geht auch nicht um die Burka, es geht um eine wachsende Islamophobie und das müssen wir schön langsam benennen, weil wenn wir Muslime das nicht benennen, dass eine Islamfeindlichkeit, eine wachsende Islamfeindlichkeit zu spüren ist, wer macht's dann? Meinst du, die jüdische Gemeinschaft sagt, hey Leute, bitte, bitte die Muslime, ich finde, es wird ein bisschen islamfeindlich. Nein, die Juden werden für uns nicht aufstehen. Die Buddhisten auch nicht, die Hindus auch nicht und die Christen scheinbar auch nicht. Also wir müssen wirklich dieser Aufschrei an alle Muslime da draußen, wir müssen das schön langsam benennen, dass wir ein Problem haben. Schon klar, wir sind sehr aufgeklärt heute und trotzdem, also es ist einfach, es reicht. Es reicht. Es reicht. Bevor das nächste kommt, ich sag, es reicht, das ist auch unser Jahresmotto vom Verein, es reicht. Oder?
Es reicht.
Es reicht. Es reicht mit allem. Also, genau, aber bevor ich jetzt aggro werde, komme ich wieder zurück zu was Schönem und zwar zu der nächsten Frage. Und zwar ist die, wann ist eine Moschee eine Moschee? Wann kann man es denn als Moschee bezeichnen? Und wir haben hier 4 Elemente von der Uni rausgeschrieben. Wir haben gesagt, es muss eine Nische haben, also eine Mihrab, ein Kanzel, also ein Minbar und Transept.
Aha, das ist der Rumpf so eines Schiffs. Der mittlere Teil, ja.
Also quasi wie einen eindeutigen mittleren Teil. Würdest du das so unterstützen?
Eben, was eine Moschee zur Moschee macht, da gibt es wahrscheinlich keine festgeschriebenen Kriterien, also keine Gesetze, das sind mehr Traditionen. Ich meine, wenn man bedenkt, dass Kaaba die erste Moschee ist, die würde keine von diesen Punkten erfüllen. Also von daher, aber es ist mehr eine Tradition, die jetzt einfach in all diesen Jahrhunderten ein bisschen sich so kristallisiert hat, würde ich sagen.
Weil Jugendliche immer fragen, was ist denn in der Kaaba drin?
Kaaba ist, soviel ich weiß, ist im Moment leer. Früher waren da Götzen, die wurden so ein bisschen niedergeschlagen. Aber scheinbar, ich habe das mal von einem Pfarrerkollegen gehört, ich weiß nicht, ob das jemand erzählt, scheinbar gibt es noch Überreste von diesen Götzen von vorislamischer Zeit in irgendeinem Museum in Amerika.
Ah ja, ja. Interessant.
Ja, das wusste ich auch nicht. Ja. Ja.
Also die Kaaba ist ja eh interessant. Ich habe es dir, wie du heute schon gekommen bist, gleich gesagt, ich finde kein Datum, wann die Kaaba gebaut wurde. Wahrscheinlich gibt es kein wirkliches Datum, oder? Aber die Kaaba ist einfach interessant, aber die ist tatsächlich leer, wie du sagst. Also da ist nicht wirklich was drin. Du kannst heute schon reinstreamen, du kannst in YouTube kannst du es eingeben und halt einfach Kaaba Inhalt oder so eingeben. Da ist wirklich nichts drin, du hast recht. Ich vermute, es hat einfach nur noch wirklich einen spirituellen oder einen übersinnlichen Wert.
Also Kaaba ist ein Symbol eigentlich. Oder Kaaba war schon die erste Moschee, die von Abraham und seinem Sohn Ismail gebaut wurde. Aber heute ist Kaaba eigentlich also mehr ein Symbol, also da hat alles begonnen.
Und Gebetsrichtung.
Ja, genau. Und deshalb ist es unsere Gebetsrichtung. Das ist so. Vielleicht.
Weißt du, was es früher war? Also vor, bevor Mohammed gesagt hat oder gesagt wurde, es steht ja im Koran, oder? Das heißt, ein Teil der Offenbarung, wir dürfen nicht mehr Richtung beten, sondern müssen jetzt Richtung Mekka beten.
Ja, das weiß ich.
Und was war es? Welche Stadt war es davor?
Das ist die Al-Aqsa-Moschee.
Richtig, Quddus, ja, genau. Also früher hat man Richtung Quddus, Jerusalem, gebetet, genau. Und dann mit Mohammed hat dann gesagt, nein, wir müssen Richtung Mekka, und seitdem beten wir Richtung Mekka.
Ja, genau, ja. Das ist so. Es gibt sogar eine Moschee. Also Mohammed hat ja diese Überlieferungen von den Enkeln ja erfahren, ne? Sagen wir so, damit das ein bisschen einfach zu verstehen ist. Genau. Und das war während eines Gebets. Und diese Moschee, wo das Gebet stattfand, die gibt es heute noch. Und diese Moschee hat heute zwei
Gebetsrichtungen. Ja, es ist mega interessant. Komplett gegensätzlich. Das ist ja das Interessanteste bei der Sache. Darfst du dorthin beten, aber nie Pflichtgebete.
Okay.
Genau. Also du musst alle deine Pflichtgebete, Gebete, wo jeder Muslim halt täglich beten muss, die musst du Richtung Mekka. Und sonst ist es ja wurscht, du kannst ja auch beim Autofahren beten. Dann weiß ich auch nicht, ob du Richtung Mekka betest oder, verstehst du, wie ich meine?
Ja, ja. Pflichtgebete sind immer Richtung Mekka. Ja. Das ist so.
Das habe ich mir als Kind immer so schön vorgestellt, wie toll das Konzept von Gott ist eigentlich, wenn du bedenkst, dass zu jeder Minute, zu jeder Sekunde irgendein Mensch Richtung Mekka betet. Und zwar wegen der Zeitverschiebung. Und in Ramadan fühlst du halt wirklich den Spirit dann, oder? Wenn du schon weißt, alle gehen jetzt noch schnell beten, oder? Und gehen dann zum Essen, und du weißt, alle sind gerade irgendwie am Beten, weil da beten ja auch viele dann, wo normalerweise nicht beten, weißt du? Das heißt, du spürst wirklich den Spirit, wenn alle zusammen beten, ist mega schön. Und dann natürlich in der Moschee, ne?
Das ist so.
Ich kann es dann mit denen vergleichen, die nur an Weihnachten in die Kirche gehen, da hast du eben auch Muslime, die nur am Ramadan in die Moschee gehen, gell? Genau.
Ja, wir haben ja am Anfang haben wir ja darüber gesprochen, dass es keine Bilder gibt in der Moschee, oder?
Ja.
Das ist ein Grund, ist wahrscheinlich auch, würde ich sagen, dass in unserem Glauben hat der Gott keinen Vertreter auf der Erde. Also es gibt niemanden, der ihn so quasi vertritt. Seine Propheten sind nicht seine Vertreter. Und vielleicht ist es auch ein Grund, warum wir auch von keinem Propheten irgendein Bild aufhängen. Während des Gebets, es ist egal, ob es in der Moschee ist oder zu Hause, wir haben den direkten Kontakt zum Schöpfenden, zum Gott. Und das ist so, die Moscheen, da wird nur gebeten, da gibt es keine Ablenkungen von irgendwelchen anderen Sachen, da gibt es nur Gebet und Geselligkeit. Ne? Und das spürt man schon, also wenn man so in eine Moschee geht, Moschee ist schon so eine Oase des Friedens, ne? Das spürt man. Ich persönlich spüre das am meisten, wenn ich zum Morgengebet gehe, dann ist die Moschee eigentlich für mich am schönsten.
Ruhig auch.
Ja, diese Morgenruhe. Und wenn ich zu einem Morgengebet gehe, ich würde mich nie zu Hause vorwaschen. Ich wasche mich immer bei der Moschee vor. Schön. Beim Brunnen vor der Moschee, das gehört irgendwie zum Ritual einfach. Dann gehe ich in diese Moschee. Ich bin auch ein bisschen früher, als der Muezzin zum Gebet ruft.
Du Streber.
Nicht selbst, ich bin Genießer. Ich sage auch, der Tee nach dem Morgengebet, der ist nie so fein wie um diese Zeit. Schön. Das ist der beste Tee, den man trinken kann, immer nach dem Morgengebet.
Ja. Abschließen will ich das ganze Thema Moscheen, weil es so interessant ist und ich da mit dir über jede Moschee eigentlich quatschen könnte. Aber ich weiß was, wir überspringen jetzt einfach die Umayyaden, die Abbasiden und kommen zum Osmanischen Reich, würde ich sagen. Weil da reden wir endlich über meine Lieblingsmoschee, allerlieblings türkische Moschee. Das ist die Hagia Sophia. Ich liebe sie, weil die so viel Geschichte auch mitbringt. Ne? Sie war nämlich nicht immer eine Moschee. Was war sie davor? Oder zwischenzeitlich?
Also ganz am Anfang war es eine Kirche. Ich weiß nicht, wie lange das war.
Ich habe es mal aufgeschrieben. 532 nach Christus wurde sie erbaut durch die Christen.
Mhm.
Und 1453, also sehr lange, 1000 Jahre, ne? Später wurde es eine Moschee.
Ja.
Mega interessant, oder?
Also ich würde sagen, das ist der gesunde Wechsel. Also wenn man aus einer Kirche eine Moschee macht oder meinetwegen aus einer Moschee eine Kirche macht, so in gewissen Regionen, wo einfach wo die Bevölkerung anders geworden ist, wo Politikum anders geworden ist, ist das noch eher nachvollziehbar. Es ist viel schlimmer, als wenn man einfach die Moscheen oder die Gebetsstätten kaputt macht.
Ja,
das ist sicher viel, viel, viel schlimmer.
Aber es wurde auch viel kaputt gemacht. Also auch Weltkulturerbe durch ISIS zuletzt, die Idioten in Syrien oder Damaskus, was da so schöne Gebäude, Architektur, Grabmäler und hast du nicht, was die alles zerstört haben, ist einfach ja, immens und ist so traurig.
Das ist wirklich Kulturmord, was da betrieben wurde.
Voll.
Wurden aber auch sehr viele Moscheen auf dem Balkan kaputt gemacht während des Krieges. Sehr, sehr viele Moscheen wurden einfach
historisch gewachsen.
Ja, aber auch Kirchen, also das eben, also ich glaube, was das anbetrifft, ist niemand so, also so richtig rein. Ne?
Nein, die
also,
sind alle doof. Die sind alle doof, dass die solche wichtigen Gebäude zerstört haben.
Ist egal, ob das Muslime oder ob das Christen oder das andere sind, das ist einfach schlecht.
Völlig
macht man
egal,
nicht.
Voll.
So, jetzt zurück zu Hagia Sophia. Zahlreiche originale Ornamente, Teile von der Kirche sind noch vorhanden.
Ich weiß es mega.
Die sind noch da. Also schon damals, als der Fatih Sultan Mehmed im Jahre 1453 die Stadt erobert hatte und sich entschieden hatte, die Hagia Sophia in einer Moschee zu umfunktionieren, er hat diese kirchlichen Ornamente mit ganz speziellem Lehm geschützt.
Mhm. Respektiert.
Ja, er hat das respektiert, er hat das auch geschützt und die sind heute noch vorhanden und die heutige Regierung macht das immer noch. Also die werden gewartet, die werden erneuert, restauriert und geschützt. He? Und nur während des Gebets, also da wird ja fünfmal am Tag gebeten und während des Gebets werden diese, ich sage mal, nicht-muslimische Sachen abgedeckt und dann wieder aufgetan für die Touristen.
Was, das macht man fünfmal am Tag? Wolltest du mich verarschen?
Nein.
Ohne Scheiß, da ist keiner zu faul.
Ja, es ist wahrscheinlich irgendwie programmiert, gehe ich mal nochmal aus.
Schau mal, du hast den Job der Praktikanten, du musst nicht, dann durchlaufen und alles abhängen.
Ich weiß nicht, ob alles abgedeckt wird, aber sicher so die gröberen Sachen wahrscheinlich schon.
Vielleicht wollten es die Türken deswegen so lange nicht zur Moschee. So, boah, Bruder, voll Stress, Alter, müssen wir mal alles abdecken vom Bild. Hey, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute und mit uns über Bauwerke im Islam oder Moschee und Minaretten und Bauarchitektur gesprochen hast. Das war mega interessant. Vielen herzlichen Dank.
Ja, bitteschön.
Komm gut heim.
Dankeschön. Thank you.